Giesinger Bergfest. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, der Löwenstammtisch lädt zu Episode Nummer 156. Es ist Dienstagabend, der 17.09.2024 um 20.38 Uhr. Und Alex, wir treffen uns zu unserer wöchentlichen Selbsthilfegruppe, Bemitleidungsgruppe, Aufheiterungsgruppe. Wie wollen wir es betiteln heute?
Also Selbsthilfegruppe würde ja implizieren, dass uns noch zu helfen ist. Oder dass 60 noch zu helfen ist. Ich würde das langsam echt bezweifeln, muss ich sagen. Also es ist, weiß ich nicht, Mitleid, ja. Selbstmitleid, das glaube ich, trifft es eher. In dem ergeht sich ja der komplette Löwenkosmos momentan.
Irgendwie passt das Wetter hierzulande momentan auch so ein bisschen dazu. Es ist grau in grau. Du steuerst, dürfen wir diese Marke nennen, mit einer Capri-Sonne dagegen?
Scheint bei Tag und Nacht, nicht nur im Grünwalder Stadion.
Sondern auch in Niederbayern.
Oberpfalz,
Entschuldigung. Oh, das ist ja dieses Gefährliche.
Sag ich jetzt als Niederbayer, aber ich bin ja im Exil quasi.
Ja, 60 München verliert zu Hause gegen Dynamo Dresden mit 2:3 bei miesesten äußeren Bedingungen. Ich weiß nicht, ob du dich an einen Anfang September erinnerst, der so kalt und so ungemütlich war, selten. Also, dass es mal schon ein bisschen kerbstelt hat, ja. Aber dass es das bei 7, 8 Grad tut, das also, erstmal Respekt an jeden, der da ins Grünwalder Stadion am Samstagnachmittag gegangen ist und gesagt hat, komm, ich ziehe das trotzdem durch. Der ein oder andere, glaube ich, hat es nicht getan, verständlicherweise. Die Gesamtgemengelage ist einfach schwierig. Aber ich glaube, wir müssen über ein, zwei Sachen vom Spiel schon sprechen, aber ich glaube, wir müssen heute auch den Gesamtblick so ein bisschen drauf werfen, weil ich finde die Einordnung gar nicht so einfach. Fangen wir erstmal mit dem Spiel an. Eine halbe Stunde Verzögerung beim Anstoß wegen eines erneuten Bannergates. Da ist aber die Gemengenlage wohl ein bisschen anders als seinerzeit in Unterhaching. Da waren ja Fluchttore versperrt wegen eines großen Banners. Wir haben es gesehen, mittlerweile in der Westkurve haben wir jetzt zwei große Fanbanner, Westkurve und 1860 München. Wer genau hinguckt, die sind geteilt, damit eben ein Fluchtweg frei bleibt. Also eigentlich jetzt auf dem Papier hätte ich jetzt erstmal gesagt, das passt alles, hat trotzdem am Anfang ein Problemchen gegeben.
Also hundertprozentig aufgeklärt ist das ja noch nicht, oder?
Nein, ist es nicht, aber es mehren sich die Stimmen, als ob von Fanseite eigentlich alle Auflagen erfüllt worden wären. Es ist aber auch zu hören, dass die Kontrolle der Banner durch die Polizei durchgeführt wurde und nicht durchgeführt werden sollte und nicht von 60 als Veranstalter. Mhm. Das wiederum würde ich jetzt wieder nicht so ganz verstehen. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber es sieht wohl so aus, dass zumindest grundsätzlich vom Organisatorischen, vom Anmeldeprozess und so, das scheint relativ klar zu sein, scheint von Fanseiten alles korrekt abgelaufen zu sein. Und dann klar, dass da jetzt wieder der DFB-Kontrollausschuss ermitteln muss. Das gehört zum Prozedere dazu. Ich glaube nur, wenn man das so ein bisschen überfliegt, diese Themenlage, ist es nicht so eindeutig zu klären. Also da ist nicht so, dass man sagt, hey, die bösen Fans. Nee, also ich glaube, das hier ist, also explizit diesmal wäre es zu einfach.
Gibt ja manche, die sich am Spieltag dann auch schon einfach gemacht haben und da, ich glaube, jeder kann sich denken, über welche Plattformen wir da reden, aber das war teilweise, ich habe in gewisse Live-Ticker reingelesen, aufgrund dieser Spielverzögerung oder Ampfverzögerung, weil was macht man sonst? Die Vorberichterstattung von Magenta war dann auch nicht so substanziell, dass ich gesagt hätte, da hänge ich jetzt an den Lippen von Oliver Forster, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und dann habe ich in gewisse Live-Ticker reingelesen und das war ja, ich sag mal so, Vorverurteilung at its best und natürlich das eigene Narrativ bedienen durch diesen Vorfall und Wahnsinn, komplett eskaliert aus meiner Sicht. Argumentativ komplett eskaliert, propagandistisch komplett eskaliert.
Also argumentativ kann man da gar nicht mehr, also das
ist schon der falsche Terminus, würde ich sagen, ja. Argumentativ ist falsche.
Also Wahnsinn. Natürlich kann man sich darüber aufregen und Aber wildes Spekulieren hat noch nicht geholfen und blindes Verurteilen hat auch noch nicht geholfen.
Irgendjemand hat da einen Fehler gemacht, gehe ich mal davon aus, oder irgendwo ist zumindest ein Missverständnis vorgelegen. Ja. Von wem das ausgegangen ist, das werden nur die Beteiligten aufklären können. Da brauchen sich weder Leute, die auf der Pressetribüne saßen, noch Leute, die zu Hause vor dem Fernseher saßen, irgendwie ein Bild drüber machen, sondern das werden die wissen, die vor der Westkurve standen. Und dann gibt es möglicherweise Konsequenzen, möglicherweise nicht. Möglicherweise kann man es aufklären, möglicherweise nicht.
Also im besten Fall wird es aufgeklärt.
Gibt es eine Strafe oder nicht?
Also, genau, und dann muss man halt aus diesen Fehlern lernen, die da gemacht worden sind.
So
einfach ist das. Aber das hat in dem Fall einmal mehr nichts mit dem Stadion zu tun. Das hat nichts mit dem Standort Giesing zu tun.
Hauptsache Giesing.
Das hat auch nichts mit einzelnen verantwortlichen Personen zu tun. Da gehört immer eine Gesamtgemengelage dazu. Und da wird es Gespräche geben, muss es geben, es wird Aufklärungsarbeit geben, weil man möchte natürlich auch eine Strafe seitens des DFB vermeiden. So einfach ist es. Und ich glaube, damit tun wir einen Deckel drauf.
Ja, bitte.
Lassen wir es unter den, lassen wir es einfach darunter fallen. Ruhig Blut, nichts ist so heiß, wie es gekocht wird. Und mach mal 5 Gänge runter.
Wir sprechen über 60, Flo.
Ja, ich weiß. Musst
du schon bewusst sein.
Ist mir bewusst. Und trotzdem. Es muss doch, also man muss es doch sagen dürfen und man muss glaube ich auch gebetsmühlenartig sagen. Was uns auch neben dem Wetter und der verzögerten Anschlusszeit nicht gefallen hat, ist natürlich das Endergebnis, das in seiner da kommen wir glaube ich jetzt dann schon bald zu dem anderen Punkt, den ich dann mit Gesamtgemengelage sagen möchte, aber lass es uns mal die wichtigsten Punkte rausgreifen. Positiv, 60 hat einen Rückstand ausgeglichen. Über das Wie können wir jetzt wieder reden, aber du musst auch Slapstick-Fehler ausnutzen.
Vor allem, wenn du sie selbst
auch
machst.
Das haben beide Teams getan. Also, erstmal wirklich gesagt, also man muss auch mal das Positive rausstellen. Du hast einen Fehler eiskalt ausgenutzt. Das ist schon mal gut, weil das war jetzt nicht unbedingt immer der Fall. Was definitiv nicht gut war, ist, dass du im Grunde durch 2 Slapstick-Fehler dich 1-3 in Rückstand gebracht hast. Gut ist wiederum das Aufbäumen nach dem Anschlusstreffer oder rund um den Anschlusstreffer und was danach gelaufen ist. Mit ein bisschen Glück, ein klein bisschen mehr Glück geht das Spiel 3-3 aus und dann sagt jeder, ja, ein Unentschieden gegen das Top-Team Dynamo Dresden ist alles okay. Jetzt steht unter dem Strich eine 2-3 Niederlage und dann kommen wir damit eigentlich schon zu dem Punkt, lass ihn uns gleich mitnehmen, weil er brennt mir so ein bisschen unter den Nägeln. Eine Heimniederlage gegen Dynamo Dresden ist an sich kein Weltuntergang. Das Problem, das wir haben, ist eher jetzt die Gesamtgemengelage, in die du dich bereits hineinmanövriert hast, in das sich jetzt dieses Spiel einreiht. Und deswegen finde ich diese Gesamtgemengelage mit der Kirsche jetzt die Heimpleite gegen Dynamo gar nicht so einfach runterzubrechen. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich werde irgendwie nicht ganz schlau draus aus diesem Spiel, weil, wie du sagst, gegen Dresden zu verlieren zu Hause, 2-3 zu verlieren, ja, zu einer anderen Phase der Saison würdest du sagen, naja, gut, das ist Kollateralschaden, muss man irgendwie verkraften, aber da geht jetzt die Welt davon nicht unter. Im Lichte der letzten Wochen reiht sich es halt in gewisser Weise ein, wie du sagst, weil die Art und Weise irgendwie komisch war. Es war jetzt kein Offenbarungseid im klassischen Sinne, aber irgendwie doch. Also nicht Fisch, nicht Fleisch, man wird überhaupt nicht warm mit dem Fußball, den 60 spielt und viel basiert auf Zufall. Du merkst einfach, wie limitiert diese Mannschaft ist im Gefüge. Über die Einzelspieler brauchen wir nicht reden, also das haben wir oft genug getan, dass da Potenzial vorhanden ist, aber im Gefüge absolut limitiert. Sobald dann ein bisschen Druck kommt vom Gegner, fällt das alles in sich zusammen. Ja, und dann stehst du am Ende da. Also bei mir war es so, ich war 85 Minuten tot innerlich, muss ich echt sagen. Also das Spiel hat mich ja überhaupt nicht gepackt. Und dann zum Schluss stehst du, hast einen Puls von 180, weil plötzlich 60 plötzlich Fußball spielen kann, sich Chancen erarbeitet, Chancen erkämpft, die Ecken plötzlich kommen, die Standards funktionieren, ein René Vollert fast den Ausgleich macht als Torhüter und plötzlich ist da, gehst eigentlich mit dem Gefühl aus dem Spiel, naja, eigentlich wäre ein Punkt dann doch okay gewesen und vielleicht sogar verdient. Ganz eigenartig, ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Es ist so, ja, irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, wie man in Bayern sagt.
Ja, ich finde es wunderbar zusammengefasst. Nochmal eine Heimniederlage an sich gegen Dresden, auch die Art und Weise, ärgerlich, doof, richtig blöd. Aber mit der Vorgeschichte ist es halt jetzt eigentlich, ist es halt so einschneidend. Du hast dich mit, vor allem mit den Spielen beim VfB Stuttgart 2 und gegen Viktoria Köln hier in diese Lage manövriert. Der Sieg in Ingolstadt hat sehr gut getan, haben aber auch gesagt, es kann eigentlich nur der Startpunkt sein.
Ja.
Den Willen, den Kampfgeist und eine gewisse Entwicklung ist diesem Team jetzt nicht abzusprechen. Die Frage ist nur, reicht es aus? Gegen Dresden hat es nicht gereicht. Die nächste Chance ist jetzt am kommenden Wochenende, Samstag 16.30 Uhr, Arminia Bielefeld. Und die haben gerade ihre, ja, wie soll ich sagen, ihre Wiederauferstehung zementiert oder ihre neue Rolle zementiert mit einem Auswärtssieg bei Erzgebirge Aue. Das muss man halt einfach auch ganz deutlich sagen. Das 60 bekommt die Gegner gerade in einer sehr ungünstigen Reihenfolge oder einer sehr ungünstigen Gewichtsklasse, um es mal darauf zu bringen. Momentan 60 möchte gern ein sportliches Comeback hinlegen wie Stefan Raab. Das Problem ist nur, da kommen gefühlt momentan lauter Box-Drittligameister daher.
Lauter Regina Halmichs.
Ja. Und das ist einfach ein Problem. Das ist ein Problem, aber es ändert halt auch nichts am grundsätzlichen, wie sagt man immer so schön, Marktmechanismus eigentlich oder Mechanismus des Fußballgeschäfts. Der Druck auf Akiros Yannickis ist wieder größer geworden. Einfach qua Ausgangslage. Wir haben eine Tabelle, ich suche sie mir extra nochmal raus, damit wir auch genau die Zahlen haben, die tun weh. 60 drei Punkte nach 5 Spielen, du hast einen Sieg, 4 Niederlagen und du bist mit 11 Gegentoren die Schießbude der Liga.
Und legst dir die Dinge halt auch selber rein. Das macht's ja. Ich finde ja übrigens, wenn wir über die 2 selbstverschuldeten Gegentore sprechen, jedes Gegentor ist irgendwie selbstverschuldet, aber die beiden waren es halt extrem, das 0:1 und das 1:3. War es 1:3 oder 1:2?
Meinst du, welches du meinst?
Dieser kapitale Bock von Philipp war vom 1:3, gell?
Mit dem, wo dann Leroy Quattro noch den Kopf nochmal dran hat, oder das...
Stimmt, den gab es ja auch noch.
Das war das 1:2 und dann das im Strafraum war das
1:3. Da waren es ja 3 kapitale Böcke. Stimmt, das habe ich ja schon komplett vergessen. Stimmt, das zweite war ja auch quasi ein, ja. Das erste hat mich am meisten geärgert in der Entstehung, dass da ein Menzel völlig unbehelligt hinter der Abwehr sich davonschleichen kann, bei einem eigentlich harmlosen Abschluss und dann da an den Ball kommt und nur noch einschieben braucht. Das ist einfach in Summe und im Gesamtgefüge einfach eine Verfehlung, die nicht zu entschuldigen ist. Dass Leroy Quattro die Orientierung verliert, dass David Philipp irgendwie, keine Ahnung, im Kopf irgendwo anders ist, das sind individuelle Fehler, die halt passieren können, nicht passieren sollen, vor allem nicht 2 in einem Spiel. Aber das 0:1 war als Mannschaft einfach so schlecht verteidigt und so naiv verteidigt, dass es mich am allermeisten aufregt. Und dann, wenn du die Wiederholung anschaust, dann sind 4 Löwenspieler, inklusive René Vollert, die sofort im ersten Reflex den Manuel Neuer Reklamierarm auspacken. Ja, also abseits, abseits, ganz klar, abseits. Der steht 2 Meter onside, wie der Engländer sagen würde. Und dass sie überhaupt sich nicht so blöd zu sein, da noch abseits zu reklamieren. Ein lächerliches Bild hat es abgegeben aus meiner Sicht. Wirklich, also peinlich.
Es ist, glaube ich, einfach schon schiere Verzweiflung. Das ist dann schon die schiere Verzweiflung. Nee, bitte nicht schon wieder ein 0:1. Das ist dann einfach so dieses verzweifelte Gegensteuern.
Ja.
Aber ich gebe dir vollkommen recht. In Summe, alle 3 Gegentore sind einfach dermaßen dumm gelaufen. Und dann steht am Ende ein 2:3, das wehtut. Nochmal, der Kampfgeist ist nicht abzusprechen. Ich finde, es gab schon auch den ein oder anderen Lichtblick, allen voran an Julian Guttau, auf und neben dem Platz. Das möchte ich gleich mal ganz deutlich herausstellen, weil für mich mit Abstand der beste Löwe auf dem Rasen, aber auch die Art und Weise, wie er danach gesprochen hat, so ein bisschen als Klartext-Löwe, sage ich jetzt mal, als Mahner, als Finger in die Wundleger. Das ist mir im letzten Jahr schon positiv aufgefallen, dass wenn Julian Guttau was sagt, dann hat das Hand und Fuß. Und das ist dann nicht anklagend, sondern wirklich klar darlegend.
Ja.
Und das finde ich sehr, sehr gut. bräuchte man vielleicht sogar noch ein, zwei Leute mehr. Auch Raphael Schifferl übrigens fand ich beim Magenta Sport im Nachgang wirklich wohltuend klar und ehrlich. Die Frage ist, wie es intern ist. Wie viel ist da? Wissen wir nicht.
Ja.
Gibt mir aber so ein bisschen Hoffnung.
Zumindest wenn wir über die Lichtblicke sprechen, sportlich, also für mich auch Lukas Reich, ein absoluter Lichtblick, eigentlich der beste Löwe dieser ersten fünf Spiele, wenn man von einem guten Löwen sprechen kann. Aber ich finde, der macht echt Hoffnung auf mehr. Der bringt irgendwie so eine Würze rein ins Spiel, die es viel zu wenig gibt. Der traut sich was zu nach vorne, ist nach hinten solide. Finde ich wirklich einen absoluten Gewinn für die Mannschaft.
Ja, und unterstreicht einmal mehr die Gewichtung der Nachwuchslöwen.
Ja.
Positiv wie negativ, wenn man es jetzt genau betrachtet, weil einerseits positiv, dass da so Talente rauskommen, dass aber eigentlich negativ aufs Gesamtbild, dass die dann schon rausstechen positiv. Ja. Die gute Nachricht bei Lukas Reich ist, der läuft der Vertrag noch bis 2026.
Das ist schon mal sehr gut.
Muss man ja leider immer ein bisschen dazu sagen. Und Lukas Reich, vielleicht einfach nur mal zur Erinnerung, der wird Ende Oktober 18.
Wahnsinn.
Muss man vielleicht in der Hinsicht auch nochmal rausstellen. Positiv auch, der Anhang hat den Kampfgeist und den Willen quotiert. Es gab keine Pfiffe, sondern im Gegenteil, es gab hinten raus dann nach dem Spiel auch Kämpfen und Siegen. Rufe, also es ist momentan, oder es ist ein bisschen gekittet zwischen der Mannschaft und den aktiven Fans. Das ist, finde ich, auch erstmal gut. Nichtsdestotrotz muss Zählbares her. Und zwar ganz, ganz schnell, um Druck vom Kessel zu nehmen.
Das zeigt aber auch, wie geduldig oder wie bereit zu verzeihen der Löwenkosmos oder die Löwenfans an sich sind. Weil letztendlich waren es 10 Minuten. Wo wirklich Feuer drin war, wo du gemerkt hast, die drehen das Spiel noch. Also ich habe wirklich zum Schluss dann gedacht, jetzt die vierte Ecke, die fällt jetzt rein. Das war eine Frage der Zeit. Wäre es 2 Minuten länger gegangen, wäre es wahrscheinlich 3-3 ausgegangen. Und es waren wirklich 10 Minuten oder 15 Minuten, wo man wirklich gesagt hat, ja, das sind die Löwen, die wir sehen wollen. Und schon gibt's Applaus und positive Anfeuerung. Das zeigt ja, wie niederschwellig die Einheit zu erreichen wäre zwischen Mannschaft und Fans. Aber leider gibt es halt immer noch 80 Minuten davor in so einem Fußballspiel und naja.
Ja, so ist es. Anderes Thema noch. Unterm Strich bleibt jetzt einfach die 5. Heimniederlage in Folge auch stehen, saisonübergreifend. Der letzte Sieg war über Viktoria Köln im April. Festung Grünwalder Stadion gibt es momentan nicht. Das nimmt dir natürlich auch so diesen immer wieder zitierten Vorteil, dieses Faustpfand, was man ja immer sagt eigentlich. Es nimmt ehrlicherweise mir persönlich auch so ein bisschen das Pfui.
Ja.
Also da leidet schon ein bisschen mehr drunter als nur das Punktekonto. Da leidet auch ein bisschen mehr als nur die Lust auf den Stadionbesuch drunter. Es leidet so ein bisschen das gesamte Pfui rund um so einen Heimspieltag drunter. Mhm. Und das, glaube ich, darf man auch nicht unterschätzen. Umso wichtiger wäre es, dass du nachlegst. Das nächste Heimspiel übrigens am kommenden Mittwoch dann gegen, während der Wiesn dann, gegen Hannover 96-2.
Ich frage es, mit welchem Trainer auf der Bank?
Also ein Trainer, den wir in dieser Liga schon mal nicht wiedersehen werden, ist Marco Antwerpen. Der ist frisch entlassen bei Waldhof Mannheim. Die sind nämlich noch schlechter gestartet als 60. Wobei, sind nämlich hinter 60 auf Tabellenplatz 20, also Tabellenletzter. Die haben allerdings 2 Remis und 3 Niederlagen, aber noch keinen Sieg, also 2 Punkte und 4-7 Tore. Die haben schon nach 5 Spieltagen jetzt die Notbremse gezogen.
Einerseits Marco Antwerpen bei Mannheim entlassen, andererseits Marco Antwerpen verfügbar für 60. Also vielleicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber ich meine, der war ja schon mal auf der Liste. Das ist sogar ziemlich weit oben bei 60. Also wäre natürlich eine Option als für Mannheim gut, hätten sie ihn von der Payroll und für 60, naja, weiß ich nicht, ob das gut wäre.
Lass uns doch gern mal hier so mal einfach so die Gedanken ein bisschen durchspinnen. 60 spielt am kommenden Samstag gegen Bielefeld und dann hast du aber am Mittwoch schon das nächste Heimspiel. Es gibt jetzt die Gerüchte auf dem Markt, dass 60 sich grundsätzlich mit dem Gedanken beschäftigt, was wäre, wenn. Es gab auch so ein bisschen so dieses, ja, könnte die Bielefelder Alm zum Endspiel für Janikis werden. Von einem Endspiel möchte aber zumindest Robert Reisinger nichts wissen. Es gibt einen ersten Namen auf dem Markt mit Patrick Glöckner, mit dem sich 60 beschäftigt haben soll, zumindest mal in Gedanken spielen. Wir haben jetzt Marco Antwerpen schon angesprochen. Die Frage ist, macht jetzt mit dieser kurzen Vorbereitungszeit dann auf Hannover 96-2, würde so ein Schritt überhaupt zu diesem Zeitpunkt Sinn ergeben? Dann haben wir das Thema Arminia Bielefeld. Bei einer wiedererstarkten Arminia zu verlieren, wäre auf dem Papier eigentlich jetzt auch schon wieder, wo du sagst, naja, das passiert. Aber es geht ja um die Gesamtgemengelage. Du kannst, also es ist, auch das ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Wie du es jetzt eigentlich machst, machst du es irgendwie verkehrt, weil wenn du was machst, dann muss der Schuss ja eigentlich sitzen, wenn du nicht schon wieder im Februar nochmal irgendwie aktiv werden möchtest.
Das Problem an der ganzen Sache, Flo, wir sind ja jetzt doch schon ein paar Jahre auch mit diesem Geschäft vertraut, ab dem Zeitpunkt, wo ein Plan B im Raum steht und wo sich ein Verein mit anderen Trainern beschäftigt, ist der aktuelle Trainer schon weg. Also, er ist eine lame duck. Weil wenn sich ein Verein mit Plan B beschäftigt und andere Trainer beobachtet, dann Janikis kann aus meiner Sicht gar nicht mehr gewinnen. Außer er holt in dieser englischen Woche 9 Punkte. Das kann ihn natürlich retten. Also es kann ihn nur ein Sieg in Bielefeld retten. Alles andere wird sein Ende sein, bin ich mir relativ sicher.
Die Sache ist natürlich auch die, Christian Werner muss ja qua Position als Geschäftsführer, er würde ja seinen Job nicht richtig machen, wenn er nicht gewisse Optionen abklopfen würde zumindest. Ich meine, Janikis ist ja auch durch Christian Werner Trainer geworden bei 60 München. Es ist ja auch ein bisschen sein Mann. Also es wäre ja indirekt auch so ein bisschen ein Eingestehen dessen, dass man sich vielleicht doch geirrt hat. Trotz des letztjährigen Klassenerhaltes, der, wie er dann zustande gekommen ist, schon mit Hängen und Würgen, trotz des Zwischenspurts von, 8 Spiele ungeschlagen. Aber wir sind halt mittlerweile bei einer anderen Gesamtgemengelage.
Ja.
Und es ist natürlich alles auch eine Frage des finanziellen Volumens, muss man jetzt auch ehrlicherweise sagen. Du musst dir eine Freistellung und eine Bezahlung von 2 Trainern dann auch leisten können. Die Frage ist, würdest du jetzt auf der Trainerposition was verändern? Was machst du dann? Wird es die interne Lösung mit Teamchef Stefan Lex und einem Trainer intern, der eine Lizenz hat, die nötige?
Manfred Paula, oder? Gibt's sonst einen, der...
Ich bin mir gerade nicht sicher, ohne jetzt was Falsches zu sagen. Also Manfred Paula hat sie.
Ja.
Aber es gab zumindest mal die Gerüchte, dass es da die notwendige Profilizenz weiterhin im Club nicht mehr gibt.
Mhm. Die Frage ist, wir diskutieren jetzt über Patrick Glöckner und Marco Antwerpen haben wir jetzt reingeworfen, da gibt es überhaupt keine Informationen dazu. Rüdiger Rehm wurde ja auch auf der Tribüne gesichtet am Wochenende. Ehrlich gesagt, also mich packen die Namen nicht, das sind so dritte Liga No-Brainer, die Pavel Dotschews für Arme. Also die haben irgendwo mal ein halbes Jahr erfolgreich trainiert, ich will ihnen nicht zu nahe treten, die haben bestimmt ihre Meriten gesammelt, aber es ist trotzdem... Das holt ja keinen hinterm Ofen hervor. Du brauchst bei 60 und wenn du die schlechte Stimmung überall auf allen Ebenen im Umfeld anschaust, du brauchst jemanden, der eine emotionale Initialzündung schafft. Und das sind die einfach nicht. Das sind 0815 Drittliga-Trainer, wie gesagt, no front, aber trotzdem. Da sagt keiner, wow, jetzt Patrick Glöckner, jetzt geht's aufwärts. Sondern du brauchst jemanden, der Abgang von Michael Köllner war nicht schön, aber was Michael Köllner zum Beispiel geschafft hat, war einfach diesen Verein anzuzünden, das Umfeld anzuzünden, die Mannschaft anzuzünden, auch die Verantwortlichen anzuzünden, die lange absolut kompromisslos hinter ihm standen. Ein Daniel Birovka, der nach dem Doppelabstieg den Verein wieder angezündet hat, der einfach quasi ausgelöscht war. Der hat das Feuer in kürzester Zeit neu entfacht und so einen brauchst du, wenn du jetzt diesen Schritt gehst, Jannikis rauszuwerfen. Es gibt sportliche Argumente dafür. Ich hoffe, dass gegen Bielefeld kein weiteres Argument dazukommt. Aber wenn du ihn freistellst, dann musst du jemanden in der Hinterhand haben, wo alle sagen, boah, das ist geil. Da, jetzt geht's los. Weil wenn du jetzt den nächsten holst, wie gesagt, schon 5 Drittligastationen hinter sich hat und irgendwie so, ja, so nicht Fisch, nicht Fleisch Trainer ist, das wird nicht viel ändern, ja. Finde ich.
Das ist meine Meinung. Ja, fairerweise muss man aber sagen, wenn ich mich jetzt richtig zurückerinnere, als Michael Köllner gekommen ist, war jetzt auch nicht das Himmel hochjauchzend Hurra-Schein, jetzt haben wir den geholt. Sondern es war ja auch erstmal so, okay, was wird das jetzt? Sowas muss sich entwickeln. Also so gesehen hat auch jeder Trainer immer so ein bisschen die Chance verdient, es zu tun. Natürlich mit Blick auf, wie ist das Profil, wie gibt er sich?
Ja.
Wie hat er bei anderen Stationen gewirkt? Vollkommen klar. Aber wir haben diese Trainerdiskussion, sie steht im Raum. Es wird sich darüber intern diskutiert werden müssen. Das bin ich auch der festen Überzeugung. Die Frage ist nur, Christian Werner nach außen hin sagte mir, es ist ganz wichtig, jetzt ruhig zu bleiben. Ja, das ist schon richtig. Ruhigen, kühlen Kopf bewahren, aber auch mit dem ruhigen Kopf müssen manchmal knallharte Entscheidungen getroffen werden. Ich bin froh, dass ich nicht in so einer Position bin.
Ja.
Ganz ehrlich, das ist nämlich mehr als schwierig, muss man ganz doof auszudrücken. Und ich bin tatsächlich extrem neugierig. Und ich bleibe weiterhin dabei, dass der Kader auf dem Papier gut ist.
Aber davon kann man sich ja irgendwann nichts mehr kaufen.
Richtig.
Also du hängst jetzt hinten drin, du läufst jetzt der Musik hinterher von Anfang an und es wird nicht leichter, je länger die Saison dauert und je länger dieser Zustand so anhält. Also natürlich, diese Mannschaft muss sich entwickeln, alles gut und hatte wenig Zeit, sich einzuspielen, bla bla bla, diese ganzen Durchhalteparolen der letzten Wochen. Aber irgendwann musst du halt liefern. Also jetzt sind wir dann am 6. Spieltag. Ja, Werner Loran, glaube ich, hat mal gesagt, die ersten 5 Spieltage interessieren ihn gar nicht. Danach geht die Saison erst los. Hoffen wir, dass es so ist.
Ja, das wäre wünschenswert.
Jannikis muss anfangen zu punkten, sonst ist er wahrscheinlich nächste Woche weg. Und das hat er sich aber ein bisschen selbst zuzuschreiben, das muss man schon auch sagen, weil er in der Außendarstellung, im Verkaufen seiner Arbeit einfach nicht gut ist. Weil dann stellt er sich hin vor dem Spiel jetzt gegen Dresden und sagt, naja, wir waren ja am Anfang, wir waren die ersten Spiele auch nicht, jetzt hat er die letzten Wochen immer gesagt, wir waren ja nicht so weit weg und wir hatten gute Phasen und wir sind ja, ich glaube, das Köln-Spiel war hier die Referenz, 130 Kilometer gelaufen als Mannschaft. Das war sein Argument, ja, die Mannschaft lebt und sie kämpft. Das mag schon sein, 130 Kilometer ist viel, aber du musst ja auch, also wenn du den Marathon in die falsche Richtung läufst, dann sagt auch keiner, ja geil, der ist 42 Kilometer gelaufen in unter 2 Stunden, aber er ist in die falsche Richtung gelaufen und wird trotzdem Letzter. Also die richtigen Laufwege sind es ja und die richtige Laufleistung kannst du mit 120 Kilometern ein Spiel 5-0 gewinnen, wenn du halt die Laufleistung effizient einsetzt. Nur laufen um des Laufens willen und das dann als Argument zu nehmen, dass die Mannschaft ja kämpft und sich aufarbeitet, ja, das ist einfach zu wenig. Und da muss man auf die Fakten schauen und die Spiele waren über weite Strecken einfach nicht gut, ausgenommen in Ingolstadt. Und das kann man, das darf man auch als Trainer klar ansprechen nach außen, ohne das Gesicht zu verlieren.
Absolut. Und ich bleibe immer noch dabei hängen oder immer wieder daran hängen, dass ich mir denke, die Vorbereitung war doch lang genug. Und die Mannschaft war früh genug zusammen. Ich komme immer wieder auf diesen Punkt und das holst du so schnell nicht mehr auf.
Es gibt auch andere Mannschaften, die Umbrüche hatten im Sommer. Also das hat der 60 auch nicht exklusiv, vielleicht in diesem Umfang, ja. Aber dass du einen Umbruch moderieren musst, das ist eigentlich gang und gäbe im modernen Fußball. Dass da die Mannschaft nicht mehr 5 Jahre zusammenbleibt, das
vor allem nicht in der dritten Liga.
Dieses Argument nutzt sich einfach ab.
Also das wirst du in der dritten Liga sowieso nicht mehr hinkriegen.
Ja.
Und es wird immer gerne ein bisschen kritisiert, dass 60 jetzt schon so lange dabei ist, aber dass man Stillstand hätte seit Ewigkeiten. Bis vor zwei, drei Jahren hatte man bei 60 ja eine Entwicklung. Du hast immer ein bestehendes Konstrukt konstruktiv erweitert. Der große Wurf ist halt ausgeblieben. Und dann rächt sich halt so ein bisschen die Dauerzugehörigkeit der dritten Liga.
Ja.
Finanziell und aber auch von den Ambitionen der einzelnen Spieler natürlich her. Weil irgendwann sagen sie, na okay, ich komme hier anscheinend nicht weiter. Der große Wurf gelingt nicht. Dann probiere ich, habe gezeigt, was ich kann. Dann probiere ich es bei der nächsthöheren Etage. Das muss man auch sagen. 60 ist jetzt der Verein, der am längsten in der dritten Liga dabei ist.
Weil halt, das muss man so klar sagen, 60 auch ein durch und durch fortschrittsfeindlicher Verein ist. Ein fortschrittsfeindliches Umfeld hat. Nur aufs Sportliche bezogen jetzt. Wobei das eine das andere bedingt, logischerweise. Mir fehlt bei diesem Verein gerade echt komplett die Vision, wo man hin will. Und vor allem die Vision, die mit Inhalt gefüllt wird. Ich kann schon sagen, gut, Oliver Müller ist jetzt weg, aber ich kann schon sagen, ich will 2029 Nummer 2 in Bayern sein. Aber es ist ja keine Vision. Das ist eine Utopie. Ich brauche, wenn ich das erreichen will, okay, ich will in 4, 5 Jahren die Nummer 2 in Bayern sein, dann brauche ich den klaren Plan und dann muss ich Step für Step gehen und dann nehme ich aber das auch nicht 2024 in den Mund, dass ich 2029 die Nummer 2 in Bayern sein will, sondern dann schaue ich mal, was ist mein Ziel für die Saison 24-25? Und dann kann ich Stück für Stück aufbauen. Aber bei 60, also zumindest nach außen hin, gibt es diese Überlegungen gar nicht. Da wird immer nur, es wird lamentiert, es wird gejammert, es werden irgendwelche Fässer aufgemacht, die eigentlich gar nicht aufgemacht werden müssen. Und am Ende stehst du da und sagst, jetzt sind wir wieder 13. geworden. Oder in die Regionalliga abgestiegen. Ist ja auch nicht ausgeschlossen. Und dann sind es alle anderen gewesen, außer die Entscheider selbst, die dann schuld sind. Und ich finde das irgendwie, also mir gibt dieser Verein so viel schlechte Laune in den letzten Wochen. Ich hatte den Vorsatz, positiv in die Saison zu gehen, aber es wird halt einfach
es wird gefühlt, schnell schwerer,
es als wird einfach hätte. Nicht, es wird nicht besser. Und wäre 60 ein Unternehmen, ja, es wäre wahrscheinlich, weiß ich nicht, es wäre längst liquidiert. Wahrscheinlich.
Die Profifußballfirma ist ja überschuldet und wird am Leben erhalten. Also, aber gut.
Und das schließt jetzt wieder den Kreis zum Sportlichen. Das hätte ich auch gerne einen Trainer mal gefragt oder auch einen Spieler oder haben wir vielleicht sogar schon mal angesprochen. Für die Mannschaft ist das halt auch immer ein Alibi. Für manche Spieler. Oder es kann ein Alibi sein zu sagen, ja, dieser Verein, da ist ja immer Unruhe drin und da stehen sich alle selbst im Weg. Wie soll man denn da sportlich erfolgreich sein? Also man kann sich als Spieler da auch leicht dahinter verstecken und ich glaube, dass das auch viele getan haben, gerade im letzten Jahr. Und ich weiß nicht, wie es momentan aussieht in der Mannschaft, aber natürlich beschäftigen sich die Spieler mit sowas, dass es einfach immer wieder Unruhe gibt. Und das kann sich auch aufs Sportliche auswirken. Und wie gesagt, diese Alibi-Mentalität, die schleicht sich, also habe ich das Gefühl, die schleicht sich schon wieder ein in der Mannschaft. Steile These, aber...
Ich hoffe, dass es nicht so ist. Und fairerweise muss man sagen, nach 5 Spieltagen ist auch noch nicht jemand abgestiegen. Ja. Ich habe beim Twitter-User gelesen, der hat ein bisschen nachgeguckt. Das ist der Twitter-User Mono. Der hat gepostet, in der letzten Saison lag am 5. Spieltag Münster auf dem 18. Platz mit 4 Punkten, ist am Ende aufgestiegen. Duisburg lag mit 3 Punkten auf dem 19. Platz und ist abgestiegen. Also ist für 60 noch alles drin, nach oben und nach unten. Stimmt natürlich. Aber ja. Du musst jetzt die richtigen Schlüsse ziehen. Und ob diese Schlüsse, die jetzt gezogen werden, die richtigen sind, wird man halt erst in der Endabrechnung final sehen.
Ich lasse mir auch gerne jetzt nicht davon belehren.
Natürlich. Aber wir reden jetzt nicht davon, dass 60 jetzt noch aufsteigt. Ich rede auch noch nicht davon, dass 60 schon abgestiegen ist. Das erste Ziel muss sein, über den Strich zu kommen, sich da rauszuarbeiten, das möglichst schnell und dann zu gucken, was ist dann noch möglich. Aber
es kann auch sein, dass wir in einem halben Jahr hier sitzen und sagen, Mensch, das war diese erste Saisonphase war echt schwierig, aber wirklich dicke Eier von Christian Werner, Janik ist nicht rauszuwerfen. Und jetzt schauen wir uns an. 10 Spiele ungeschlagen, wir schnuppern vorne ran. Janik ist Trainergott. Kann ja auch sein.
Das Schlimme ist, in der dritten Liga ist das alles möglich.
Und im Fußball
fehlt mir die Fantasie dafür.
Alte Tommy Schmidt-Floskel, der Fußball wird immer von hinten erzählt. Logischerweise, man kann vorher so viel diskutieren und lamentieren, wie man will. Am Ende rechnest du ab am Ende der Saison und dann schaust, was rausgekommen ist. Und dann kann sich das, was wir heute sagen, als komplett falsch rausgestellt haben. Aber das macht den Fußball ja auch interessant und spannend, dass man sagt, Was hat der da für einen Scheiß erzählt vor 2 Monaten? Gehört dazu. Aber momentan fehlt mir einfach der Glauben daran, dass da was wirklich entstehen kann und dass diese Entwicklung, wie sie immer propagiert wird, auch zu einem positiven Ergebnis führt auf lange Sicht.
Fußball findet im Hier und Jetzt statt. Ja. Und das Ergebnis von der letzten Woche zählt nicht mehr. Voller Fokus auf Bielefeld. Vielleicht braucht sich jetzt auch so ein Gegner, so ein unangenehmen, und gewinnt auf der Alm. Ich halte es ja durchaus für möglich. Wo
keiner was erwartet. Ja.
Wo keiner es erwartet.
Einfacher.
Schau mal ganz kurz, was der nächste Spieltag auch bringt. Der wird eröffnet am kommenden Freitag mit Haching gegen Aue. Dann am Samstag, erster Wiesentag, Mannheim gegen Osnabrück. Dann mit neuem Trainer. Stand heute, Dienstagabend, wissen wir noch nicht, wer es wird bei Mannheim. Ingolstadt empfängt Essen. Cottbus spielt gegen Stuttgart 2. Wien, Wiesbaden spielt gegen Sandhausen. Dann gibt es das große Ostduell Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock. Wie hat es, ich glaube, ich habe es bei Magenta im Podcast gehört, bei 4:3, da wird es nicht nur auf dem Platz brennen. Das glaube ich auch. Dann 16:30 Bielefeld gegen 60 und am Sonntag lauten die Spiele dann Hannover 96-2 gegen Saarbrücken, Viktoria Köln gegen Verl und Borussia Dortmund 2 gegen Alemannia Aachen. Lass uns nochmal einen Blick neben den Platz werfen, mal ein Thema, das man dann wieder so ein bisschen sportlich losgelöst und noch ein bisschen anschneiden kann. 60 hat sein Wiesentrikot vorgestellt. Ganz direkte Frage, erster Gedanke, was sagst du dazu? Also beschreiben wir es vielleicht erstmal dunkelblau, komplett mittig, Rautenstreifen in weiß und hellblau und hellblaue Brezen verteilt.
Da musste ich zweimal hinschauen. Also ich hatte im ersten Moment so Weihnachtsvibes. Ich weiß nicht warum, ich habe drauf geschaut. Hab mir gedacht, irgendwie sieht es aus wie so, ich weiß nicht, so eine Lebkuchenverpackung. Oder also ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Das war, ich habe drauf geschaut und mir gedacht, okay, komisch. Also eigentlich kein greisliches Trikot, muss man echt sagen. Also irgendwie hat es was und ich kann es mir mit der Lederhose auch gut vorstellen. Aber man muss die Brezen schon als solche erkennen, um dann das Wiesentrikot dran quasi draus zu erkennen. Ich finde so, es sieht ein bisschen aus wie so Sterne, Sterne am dunklen Nachthimmel.
Ich dachte von Weiden, an Schneeflocken.
Oder Schneeflocken, ja stimmt, genau.
An Schneeflocken.
Stimmt.
Deswegen dachte ich auch so, erstmal so, Also ich finde den Dunkelblauton sehr schön.
Ja.
Ich finde die Idee mit diesem Rautenstreifen mittig nach unten in weiß und hellblau interessant.
Ja.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ihn gut oder schlecht finde. Es ist halt ähnlich dem Wiesentrikot vor einem Jahr, vom Grundstil her, als man einfach, das war ja weiß und hat in der Mitte diesen schwarz-gelben Streifen gehabt. Mhm. Warum in der Mitte dieser Streifen? Ich bin am überlegen, ob man die Schulterpartie zum Beispiel mit diesen Rautenmuster hätte machen können.
Es gab nur so eine spontane Idee. Das Auswärtstrikot, das habe ich auch, dieses, fast ist es schwarz, ich glaube, es war schwarz, mit dem gelben,
ja,
Münchner Kindl-Trikot. Münchner Kindl, vielleicht ist das hier die Überlegung.
Vielleicht wollte man das so ein bisschen zurückholen, keine Ahnung. Also, ich sag mal so, ich finde dieses Wiesentrikot besser als letztes Jahr.
Ja, besonderer.
Ein bisschen besonderer. Es ist zumindest wieder blau, weil vor 2 Jahren hatten wir ja das Grüne mit den weißen Ärmeln und ich glaube, es war ein Brezenmuster am weißen Ärmel, was mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, trotz Münchner Kindl vorne drauf,
ja,
auf der Brust. Aber wenn man sich mal so die Range anguckt, seitdem es das erste Mal ein Wiesentrikot gegeben hat, nagel mich nicht fest, aber es müsste 2013 gewesen sein, im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund in der Allianz Arena. Mhm. Damals von Uhlsport, dann gab es die Macron-Zeit.
Ja.
Die Uhlsport
waren die schönsten. Kurioserweise finde ich, obwohl die Trikots an sich, also die normalen Trikots gar nicht so schön waren, aber ich finde die Wiesentrikots von Uhlsport, da gab es ja dieses eine, das so durch die Decke gegangen ist.
Ja, da ist Christopher Schindler drin. Das weiß-blaue Karo-Muster.
Ja.
Das war bombastisch.
Ja.
Ich erinnere mich allerdings auch, oder ich habe es mir tatsächlich hier auch mal kurz aufgemacht, Macron hatte das Ähnliche auch nochmal mit einem leicht anderen Blauton, dann auch mit Bayerischer vorne drauf, fand ich dann auch schon eigentlich ganz cool. Was auch, aber ich sag mal so, grundsätzlich fand ich die Macron-Shirts sogar noch einen Tick innovativer. Es gab ja dann auch mal das Dunkelblaue mit den weißen Ärmeln, das so ein bisschen nach Weste ausgesehen hat. Mhm. Es gab dann tatsächlich das so ausgesehen hat wie mit einer grün-goldenen Weste, wo ich auch sagen muss, okay, da erkenne ich dann auch wieder so ein bisschen den Hintergedanken mit Stammverein. Aber die letzten hauen mich halt nicht vom Hocker. Ich sage mal, das jetzt ist wahrscheinlich das Beste der Nike-Ära. Ja. Oder Nike-Ära. Oder 11 Team Sports Ära. Aber sie hauen mich halt nicht vom Hocker. Und sie kosten halt wieder 89,95 €.
Es ist halt schade, weil wenn man so die Entwicklung der letzten Monate anschaut, wie sich Trikots zu einem Fashion Piece auch entwickelt haben. Gerade ältere Trikots, Retro-Trikots und andere Vereine das auch als ja einfach als Geschäftsmodell auch erkennen. Das kann man jetzt davon halten, Chance, was man will.
Als Identifikation, aber auch als Geschäft, klar.
Wenn man den FC Augsburg anschaut, der jetzt, glaube ich, das 12. Trikot diese Saison rausgebracht hat, gefühlt. Aber die schauen natürlich noch was aus. Und da sagen die Fans auch, das kaufe ich mir. Ob das jetzt 90 oder 120 € kostet, mein Gott, schaut geil aus, kann man im Alltag auch tragen. Ich will den Namen gar nicht in den Mund nehmen, aber auch der FC Bayern hat designtechnisch schöne Trikots. Und auch das Wiesentrikot ist gelungen, aus meiner Sicht. Kann man jetzt davon halten, was man will. Aber da lag ein Potenzial drin, auch vielleicht ein paar oder den ein oder anderen Euro mehr zu generieren durch Trikotverkäufe. Und da ist es halt einfach eine verschenkte Chance. Das Trikot ist, ja, okay, werden sich auch ein paar kaufen, aber es wird sicher kein Verkaufsschlager, weil es einfach designtechnisch nichts Besonderes ist. Und da ist 60 sowieso, gut, wenn man sich den Fanshop anschaut bei 60, sowieso schwierig unterwegs. Deswegen braucht man von den Trikots vielleicht auch nicht allzu viel erwarten. Also das ist sehr schade. Einfach schade, dass man da nicht die Chance ergreift und sagt, jetzt machen wir was Besonderes.
Und es gibt dann immer auch noch den Faktor, dass das ja nicht, dass der Fanshop ja nicht 60 selber gehört.
Auch das natürlich.
Das kommt erschwerend hinzu. Aber du würdest zumindest, ich sag mal, die Schmerzgrenze verschieben, wenn es stylisch richtig genial wäre.
Ja.
Tust du halt aber nicht.
Da ist halt der e.V. mit seinem Fanshop einfach der KGAA wirklich um Meilen voraus. Wenn man sich dieses Jubiläumstrikot angeschaut hat, das designtechnisch, das macht halt was her. Wenn du das im größeren Stil vertreiben würdest, das würde ein Verkaufsschlager werden. Oder war es ja so oder so, aber es wird natürlich auf einer anderen Ebene nochmal gekauft werden.
Weil man dann wieder sagen muss, dann kommen wir wieder zurück, ich glaube, oder was glaube ich, da zeigt sich halt, dass die Macher des e.V.-Shops 60 das Gefühl besser verstehen.
Richtig, ja. Dass da auch ein Herzblut dahinter steckt und nicht nur monetäre Absichten.
Im besten Fall schaffst du es, das Gefühl und die Kreativität so umzusetzen, dass daraus der finanzielle Gewinn entsteht.
Richtig. Und das entsteht aber nur dann, wenn du es aus intrinsischen Motiven machst und von innen heraus. Weil du ein geiles Trikot und weil du ein geiles Trikot für deinen Verein machen willst. Und dann kannst du es am besten noch teuer verkaufen. So. Aber ein Trikot zu entwerfen, nur damit du ein Wiesentrikot hast, das du für 90 € weiterverkaufen kannst, das ist halt nicht der Ansatz. Aber das ist, oder ist nicht der richtige Ansatz, aber es ist der Ansatz, den 60 verfolgt mit diesen Wiesentrikots. Aus meiner Sicht, wenn man sich die Designs anschaut.
Ja. Kleiner Nebenaspekt, die Vorstellung mit dem Video fand ich gar nicht schlecht. Was ich, wo ich ein bisschen drüber gestolpert bin, natürlich, also es wurde heute am Dienstag um 18:30 Uhr veröffentlicht, so war es auch mit der Presse kommuniziert, dass es halt morgen in den Zeitungen ist, ab Mittwoch und digital halt 18:30 Uhr. Knapp eine halbe Stunde früher ist Hasan Ismail auf seinen Social-Media-Kanälen damit rausgegangen und nennt mich jetzt kleinlich, aber Wiesen schreibt man ohne Apostroph.
Ja.
Die fünfte Jahreszeit in Bayern beginnt kürzlich mit der Wiesen, Apostroph. Die Löwen spielen da traditionell neuen Wiesen mit Apostroph, Trikot, nicht gekoppelt. Wir lieben unsere Heimat und unser 60 München. Also das Unser ist dann auch noch groß geschrieben. Also
solange es nicht geschimmert auf den Wiesen,
Da wäre ich dann noch mehr drüber gestolpert. Aber es gibt, also wenn man sich bei gewissen Dingen nicht sicher ist, es gibt automatisierte Rechtschreibprogramme.
Ja.
Aber so nur das dazu. Seinen ersten Wieseneinsatz hatte das Dress ja schon. Was ich eigentlich eine ganz schöne Idee finde, Hakab Shore hat wieder die Wiesen-Champions rausgeholt. Das gab es schon mal. Also quasi so ein Wiesen-Wettkampf der gesponserten Teams oder auch Einzelathleten. Das hat's mal, war das der alte Hackerkeller auf der Theresienhöhe, den es mittlerweile nicht mehr gibt? Da war ich auch ein, zwei Mal mit dabei. Klassisch dabei 60, der EHC Red Bull München. Damals waren es, glaube ich, noch die Volleyballer aus Hersching, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja. Und dann eben noch eine Gruppe von, ich glaube, einmal auch Behindertensportler oder halt von ihnen Einzelathleten.
Mit Corona dann aufgehört, oder? Ich glaube, das gab es relativ
lange. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Punkt war. Die hat man jetzt wieder rausgezogen, diesmal als Dreikampf. Und zwar zwischen 60 München, dem EHC Red Bull München und den Tölzer Löwen, die auch von Hakab Shore gesponsert werden. Und 60 und Tölz haben ja seit einem halben Jahr so eine Kooperation. 60 hat sich als toller Gastgeber erwiesen, hat den letzten Platz belegt. Der Sieg ging an die Tölzer Löwen. Der EHC auf Rang 2, 60 wie gesagt auf Rang 3. Man hat sich duelliert in den Disziplinen Anzapfen, Maßkrug stemmen, Maßkrug tragen und dann Nageln. Also Nageln, wirklich mit Hammer, ne? Und sag mal so, die handwerklich Begabteren haben sich dann auch durchgesetzt. Das waren die Tölzer Löwen. Somit erste Spiel ist quasi verloren.
Also nicht mal da im neuen Trikot.
Es ist wohl auch so, was ich habe bisher eigentlich immer gedacht, also es hat ja in der 60er Alm stattgefunden, also deswegen 60 gute Gastgeber. Meine Info war immer, dass du pro Saison einmal in einem Sondertrikot spielen darfst. Seitens der DFL und des DFB. Es scheint aber wohl zu sein, dass 60 tatsächlich beide Wiesenheim-Spiele gegen Hannover 96 2 und auch Wien Wiesbaden im Wiesentrikot spielen darf. Nagelt mich jetzt nicht fest. Aber das ist das, was ich mitbekommen habe.
Gefühlt geht's gegen Wien Wiesbaden immer, wenn Wiesen ist.
Ja, wenn die in der Liga sind.
Wien Wiesenbaden in dem Fall.
Ja. Aber nicht zur Wiesenbaden
gehen. 60 geht zur Wiesenbaden, ja, möglicherweise. Aber also ich kann mich erinnern, einmal war ich im Stadion, da war Wiesen und da haben sie gegen Wien Wiesbaden gespielt und ich glaube 1:1 ist das ausgegangene Spiel. Es dürfte noch unter Daniel Birovka gewesen sein. Ich glaube sogar in der ersten Saison nach dem Aufstieg.
Das kann gut sein, aber ja, ich dachte mir auch, Wien Wiesbaden klingt so nach einem typischen Wiesenheimspiel.
Ja.
Ich glaube mal, dass es sogar in der Allianz Arena einmal so gewesen ist, zu zweiten
wahrscheinlich, aber wahrscheinlich, ja.
Sei es, wie es sei. Grundsätzlich finde ich solche, ich sag mal, Cross-Sport-Events, auch wenn sie durch gemeinsame Sponsoren stattfinden, eigentlich immer ganz cool. Das ist schon irgendwie eine Sache, absolut, wo ich sage, ja, gerne öfters mal. Einfach auch den Blick weiten. Von dem her gerne wieder mehr davon. Und Glückwunsch an die Tölzer Löwen zum Titel des Wiesen-Champions. Ja, die Wiesen steht vor der Tür. Am liebsten wäre es für mich tatsächlich, wenn wir diesen Saisonstart mit Wiesenstart am Samstag mit dem Dreier in Bielefeld Orbischwamm und dass wir dann das Ganze wegspülen und 60 einen Neustart hinlegt. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert. Ja. Und der Löwenkosmos sowieso nicht.
Ja.
Ja.
60 sollte zum Wiesenstart den Ausgang aus der Geisterbahn finden, aus der fußballerischen Geisterbahn sozusagen. Und einsteigen in den, was gibt's für Fahrgeschäfte auf der Wiesn? Das rasanteste Fahrgeschäft auf der ganzen Wiesn.
Der Coccinator 3000. Das ist in diesen Tagen auch eher ein schweres Los.
Ja, okay.
Freefall Tower vielleicht noch.
Freier Fall, naja. Auch da vielleicht eine gewisse Analogie zu 60.
Gut, jetzt haben wir alles bedient. Mein Zettel ist leer. Am Wochenende waren einige Löwenmannschaften unterwegs, einige nicht, ob des Wetters. Schauen wir vielleicht als erstes mal kurz zum Löwenen. Die erste Mannschaft, die ist weiterhin auf Erfolgsspur zum Saisonauftakt. Ein 8:0 Heimsieg gegen die SG Aschheim-Kirchheim. Die zweite Mannschaft, die Löwenen, die musste ein bisschen leer gezahlt gegen Centro Argentino de Munich mit einem 1:3 zu Hause. Das Heimspiel der U21 in der Bayernliga gegen Schalding-Heiligen ist dem Wetter zum Opfer gefallen.
Was für Unmut Mannschaft gesagt hat, übrigens, in Schalding, habe ich gelesen, bei Heimat.de und PMP.de. Die saßen schon im Bus waren schon auf Höhe Deggendorf und dann gab es den Anruf, ach übrigens, wir können nicht spielen in München. Oder nee, in Gilching, glaube ich, war das angesetzt.
Die spielen in Gilching,
Platz unbespielbar und der Kunstrasen ist auch nicht verfügbar und bitte wieder umdrehen. Und dann haben halt die Verantwortlichen von Schalke gesagt, naja, geregnet hat es auch schon vorher. Hätte man das nicht 2 Stunden vorher vielleicht festlegen können, dass das nicht stattfinden kann, war unglücklich, war organisatorisch.
Ja, ist auch immer nachvollziehbar.
Ja.
Die dritte Mannschaft mit einem 1:1 beim ESV München. Die vierte verliert beim SV Pullach 2 mit 2:4. Und dann gab es am Wochenende auch das ein oder andere Stadtduell mit unterschiedlichem Ausgang. Die U14 unterliegt den Bayern mit 0:4. Die U16 schlägt die Bayern mit 2:0. Und ich glaube, es gab noch die U19 verliert gegen Haching mit 0:2, das tut auch wieder ein bisschen weh. Die Senioren A verlieren gegen die Bayern mit 0:2. Schwamm drüber.
Vielleicht können wir mal eine extra Folge machen zur neuen DFB Nachwuchsliga U19, U17. Ich habe das noch nicht ganz verstanden, wie das funktioniert.
Wäre spielt
jeder gegen
mal,
jeden und dann plötzlich gibt es Finale, irgendwie so. Also die Ligenstruktur hat sich komplett geändert, aber so ganz durchblicken tue ich nicht.
Im modernen Fußball blickt man kaum noch durch.
Das stimmt. Apropos Champions League ist, vielleicht sollten wir zum Ende gehen.
Ja.
Stuttgart gegen Real Madrid gerade.
Ja.
Schauen, was da so.
Schauen wir doch gleich mal auf den Blick rein. Alex, dann machen wir doch den Deckel drauf auf die 156. Ausgabe dieses Stammtisches. Wir grüßen die Anja.
Einen Shortcut habe ich noch.
Einen Shortcut hast du noch.
Ich habe mir mal wieder eine Auswärtsreise mit 60 vorgenommen.
Also nicht vorgenommen.
Fest gebucht, Karten gekauft für das Spiel in Dortmund.
Oh.
Am 28. September. Das trifft sich ganz gut, weil ich wollte eh schon mal irgendwann nach Dortmund fahren und es spielt der BVB 1 am Freitagabend gegen Bochum zu Hause. Ich habe Karten bekommen, kann mir den Lebenstraum erfüllen, mal in den Signal Iduna Park zu gehen und dann, wie es der Zufall so will, spielt 60 Samstag 14 Uhr. Stadion
Nebenan.
Und dann nehme ich das auch gleich noch mit. Und das, also ich fahre natürlich wegen 60 hoch, ganz klar. Aber zwei Fliegen mit einer Klappe.
Schön.
Freue ich mich drauf.
Zu Recht.
Ja.
Zu Recht. Gut. Sehr schön. Ich bin gespannt, was du dann an diesem Stammtisch zu erzählen hast. Ich habe gerade gesagt, liebe Grüße an Anja. Auch wetterbedingt und jobbedingt heute verhindert. Wir hören uns nächste Woche. Da müssen wir noch gucken. Das Löwenspiel gegen Hannover ist ja am Mittwoch, wie wir damit umgehen. Wir werden es, ihr werdet es mitbekommen. Wir werden eine Lösung finden.
Spontan tendiere ich zu Donnerstag erscheinen.
Würde ich auch dazu tendieren.
Ja. Also stellst du einmal drauf ein.
Ja. Dann Alex. Soll es das für heute gewesen sein? Wir verweisen auf Facebook, Twitter, Instagram, Blue Sky Threads. Abonniert diesen Podcast auf dem Podcatcher eurer Wahl und YouTube. Hinterlasst gerne Bewertungen. Schreibt uns eine Mail an giesing-bergfest@gmx.de. Ideen, Anregungen, Kritik, alles gerne an diese Adressen. Und dann verbleiben wir mit den besten weiß-blauen Grüßen von Münchens Löwenstammtisch. Bleibt gesund, bleibt freundlich, bleibt trotz allem optimistisch und bleibt vor allem eins: löwenslang weiß-blau. Bis zum nächsten Mal im Giesinger Bergfest. Servus.